HR Info. Politik.
Nach uns die Sintflut, nach uns die Sintflut.
Was hinterher kommt, ist uns egal.
Wir leben heute, wir leben heute.
Und schließlich leben wir nur einmal.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft.
Das, was die Menschheit in Deutschland offenkundig interessiert hat, ein einziges Thema. Und das ist Klimaschutz.
Ja, an diesem Thema kommt die Politik nicht mehr vorbei, dem Klimaschutz. Wütende Jugendliche auf der Straße und Bürger, die grüner werden und wählen. Wie verändern die Klimaproteste der Jugend unsere Politik? Das fragen wir in HR Infopolitik. Mein Name ist Katharina Wilhelm. Am 20. August 2018 fing alles an. Damals verweigerte die 15-jährige Schülerin Greta Thunberg aus Schweden den Unterrichtsbesuch, weil sie lieber für den Klimaschutz streiken wollte. Seither haben sich ihr hunderttausende Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene angeschlossen und demonstrieren für ihre Zukunft. Fridays for Future eben. Erst belächelt, werden die Aktivisten nun ernst genommen, in Talkshows eingeladen, von Politikern gehört. Denn nach der Europawahl hat sich deutlich gezeigt, dass die Schülerstreiks nicht für sich allein stehen, sondern das Thema Klimawandel für viele Bürgerinnen und Bürger wichtig geworden ist. Soweit, dass deswegen auch Volksparteien Stimmen einbüßen, weil sie das Thema zu wenig beachtet haben, wie zum Beispiel Katharina Barley von der SPD eingeräumt hat.
Das war in jeder Veranstaltung ein Thema und die Tatsache, dass Klima Politik auch eine zutiefst soziale Frage berührt. Das ist sicherlich etwas, worauf wir noch mal bessere Antworten geben müssen. Da haben wir die Menschen anscheinend auch nicht überzeugen können.
Welchen Einfluss die Fridays for Future Aktivisten auf die Politik haben und wie es mit den Demos weitergeht, dazu habe ich mir einen Vertreter aus Hessen eingeladen. Emil Riedel ist 24 Jahre alt. Er studiert Cello in Frankfurt und ist in der Organisationsgruppe der Proteste in der Mainmetropole aktiv. Wie ist es denn bei dir zu deinem Engagement für Fridays for Future gekommen?
Ja, als es losging mit Fridays for Future und ich das so mitbekommen habe, hatte ich das Gefühl, dass jetzt eben endlich da eine Bewegung entsteht, die das Potenzial hat, wirklich was zu verändern vielleicht. Mit den vor allem Schülern und Schülerinnen eine Gruppe von jungen Menschen da auf die Straße gegangen ist, von denen man das nicht erwartet hätte und die auch durch dieses Schuleschwänzen ganz deutlich gemacht haben, dass es ihnen ernst ist. Und das hat mich irgendwie beeindruckt und hat mir halt auch das Gefühl gegeben, dass hier jetzt was Neues entsteht, was das Potenzial hat, ganz anders wahrgenommen zu werden und vielleicht wirklich eine andere Wirkung zu erzielen auch.
Nach der Europawahl scheinen sich ja viele Politiker dem Thema Klimawandel wieder oder neu zuzuwenden. Verbucht ihr das denn eigentlich als Erfolg, dass das Thema so groß geworden ist und dass die Grünen beispielsweise davon profitiert haben?
Also es ist zum einen auf jeden Fall ein sehr großer Erfolg für uns, dass das jetzt so im öffentlichen Bewusstsein ist und dass es für so viele Menschen ein wichtiges Thema ist, dass es auch für so viele Menschen ein wahlentscheidendes Thema war. Wir sind natürlich überparteilich und in irgendeiner Form haben wir wahrscheinlich indirekt auch zum Wahlerfolg der Grünen jetzt beigetragen, weil eben die meisten Menschen, wenn sie an Klimaschutz denken, irgendwie erstmal an die Grünen denken. Trotzdem muss man sagen, dass selbst die Grünen als eine Partei, die sich das so auf die Fahnen schreibt, aktuell nicht wirklich genug tut und dass es andere Parteien gibt, die deutlich konsequentere Klimaziele in ihren Programmen stehen haben, die man aber vielleicht nicht so sehr vom Image her damit in Verbindung bringen würde. Und deshalb würde ich jetzt auf keinen Fall sagen, dass der Wahlerfolg der Grünen ein Erfolg für uns ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Erfolg, dass die öffentliche Debatte jetzt sich so sehr um dieses Problem der Klimakrise dreht und dass es für so viele Menschen auch als Problem wahrgenommen wird und dass so viele Menschen inzwischen offenbar den Willen haben, das anzugehen.
Fridays for Future ist ja die große Bewegung, aber dann gab es ja noch ein Video, nämlich des YouTubers Rezo.
Die Wissenschaft ist sich einig, dass wir 1,5 Grad nicht überschreiten dürfen. Wenn wir die nämlich überschreiten, dann ist es extrem wahrscheinlich, dass wir in so eine unaufhaltsame Spirale fallen, wo es immer wärmer wird, egal was wir tun.
Auch das hat sich unter anderem mit dem Thema Klimawandel beschäftigt und ist ja vor allem auf die CDU, CSU eingegangen. Welche Reaktionen gab es denn bei euch bei Fridays for Future auf dieses Video? Fandet ihr das gut oder war man vielleicht sogar ein bisschen neidisch? Denn ihr geht ja seit Monaten auf die Straße und Rezo macht ein Video und das führt dann eben auch zu einer großen Aufmerksamkeit und vielen Diskussionen.
Alle, mit denen ich drüber gesprochen habe, sind sich eigentlich einig, dass es super gut ist. Weil es ist ein Video, was ganz klar faktenbasiert arbeitet und es geht um dieses wichtige Thema zu einem großen Teil. Irgendwo ist das auch, können wir das auch als unseren Erfolg sehen, weil letztendlich geht es darum, das Thema groß zu machen und darüber zu sprechen und nach Lösungen zu suchen. Und jeder, der da auch in dieser Form dann seinen Teil dazu beiträgt, ist ein Gewinn für uns und für alle. Und ja, wer weiß, vielleicht hätte er dieses Video auch ohne Fridays for Future nie gemacht, kann man nicht sagen. Aber keinen Fall sind wir da jetzt irgendwie neidisch oder so. Weil, nein, wir haben eine riesen Reichweite und erreichen super viel. Und er hat jetzt vielleicht auch ganz andere Zielgruppen noch angesprochen mit diesem Video, die wir so nicht erreichen. Und das ist auf jeden Fall gut.
Nach diesem Video gab es ja auch viel Diskussion, viel Kritik auch an dem Video, vor allem der, ich sag mal, älteren Generation. Glaubst du, dass das ein Ausdruck wirklich eines Generationenkonflikts ist, die viel besungenen weißen alten Männer, die der Jugend die Zukunft verbauen wollen?
Ja, ich finde, das ist schwierig, so schwarz-weiß zu sehen. Natürlich, dieses Klischee vom alten weißen Mann kommt ja auch nicht von ungefähr und auch, dass jetzt über diese Generationen, diesen Generationenkonflikt oder diesen möglichen Generationenkonflikt so viel gesprochen wird, das hat ja auch Gründe, weil es ist ja auch in den Wahlanalysen ganz deutlich geworden, welche Menschen wie gewählt haben und es sind nun mal hauptsächlich über 60-Jährige, glaube ich, gewesen, die für die Union gestimmt haben und ja, in einer gewissen Weise zeigen sich da Muster, aber man kann eben auch das komplette Gegenteil sehen. Wir erhalten auch super viel Zuspruch von älteren Menschen, die uns E-Mails schreiben und sagen, ich bin schon 75, aber ich unterstütze das total, was ihr macht und ich würde auch gerne mal zu einer Demo kommen. Geht das? Oder ist das nur für Jüngere gedacht? Und also so, man erlebt beides und es gibt auch genügend junge Leute, die irgendwie zur jungen Alternative gehen oder sowas und da völlig in die falsche Richtung rennen, wenn man das so sagen soll. Es ist, ja, wie gesagt, man kann das, glaube ich, nicht so klar schwarz-weiß sehen, aber ja, es zeigt sich schon, dass da Interessensunterschiede bestehen zwischen größeren Teilen der Älteren und größeren Teilen der Jüngeren.
Lass uns doch nochmal konkret über die Ziele von Fridays for Future sprechen. Was wollt ihr, was sind eure Forderungen an die Politik?
Also das, was über allem steht, ist, dass 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden muss. Also, dass die Erde sich nicht über 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit erwärmen darf. Ja, wir haben 6 Forderungen bundesweit in auch einer solchen Arbeitsgruppe erarbeitet, in enger Zusammenarbeit mit führenden Klimawissenschaftlern. Da steht drin, Kohleausstieg bis 2030, Netto Null bis 2035. Netto Null bedeutet also, dass nur noch so viel CO2 oder CO2-Äquivalente produziert oder ausgestoßen werden, wie die Natur wieder aufnehmen kann. Und 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035. Und dann, weil das jetzt erstmal noch so klingt, dass jede Regierung sagen könnte, ja, das ist ja noch weit hin. Und das ist außerhalb der Legislaturperiode, gibt es noch 3 konkrete Forderungen bis zum Ende des Jahres. Das ist zum einen die Abschaltung von 1/4 der Kohlekraftwerke, dann das Ende der Subventionen für fossile Energieträger und jetzt
die Steuer auf CO2, oder?
Natürlich, die CO2-Steuer, das ist das Allerwichtigste. Das hatte ich schon fast vergessen. Weil diese CO2-Steuer eben eigentlich das erste Instrument ist, was ganz konkret jetzt den CO2-Ausstoß in Deutschland begrenzen könnte.
Luisa Neubauer, eine Stimme des Protests bei Friday for Future, die geht noch einen Schritt weiter und hat kürzlich dies bei Anne Will gesagt.
Was es braucht, ist jetzt eine Regierung, die liefert. Das sagen die Europawahlen, das sagen wir auf der Straße. Und wenn sie nicht liefern kann, dann hat sie verfehlt und in meinen Augen noch keine Berechtigung mehr, noch weiter zu regieren.
Also ein deutliches Zeichen, auch in Richtung vielleicht einer Neuaufstellung oder einer Neuwahl. Es wird ja derzeit wieder viel über eine mögliche Neuwahl gesprochen, nicht zuletzt, weil die SPD auch in der Krise steckt. Wäre das denn aus deiner Sicht wünschenswert, so eine Neuwahl?
Wenn man jetzt sich die aktuellen Umfragen anguckt und dann sich vorstellt, dass es eventuell irgendwie zu einer Schwarz-Grün-Koalition käme, dann heißt es auch nicht, dass das irgendwie jetzt besser für die Klimapolitik wäre. Wenn man nach Baden-Württemberg schaut zum Beispiel, da sind die Grünen also wirklich sehr weit davon entfernt, eine klimapolitisch und umweltpolitisch konsequente Partei zu sein. Und
wir müssen ja gar nicht so weit gucken, wir haben ja auch eine schwarz-grüne Regierung in Hessen.
Richtig. Die ist vielleicht etwas weniger schlimm, wenn man das so sagen kann, aber auch in Hessen sind wir trotz grüner Umweltministerin irgendwie, wir haben so einen hessischen Klimaschutzplan und auch der zielt, glaube ich, auf Klimaneutralität frühestens 2050, schreibt aber gleichzeitig, dass Hessen irgendwie Vorbild sein möchte und das passt einfach nicht zusammen. Und wenn sowas von den Grünen kommt, die selbst sagen, dass sie doch die Klimaschutzpartei sind, ja, dann ist das einfach deutlich zu wenig.
Sagt Emil Riedel. Er organisiert in Frankfurt die Fridays for Future Demos mit. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören HR Info Politik und bei uns geht es um das Thema Proteste gegen den Klimawandel und wie diese die Politik beeinflussen oder verändern. Und über die Forderungen, die junge Gruppierungen stellen, will ich jetzt mit Stefan Ramsdorf sprechen vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Herr Ramsdorf, Sie haben ja unter anderem das Video von Rezo auseinandergenommen. Der YouTuber hat sich ja stark gemacht für eine neue Klimapolitik. Erstmal, wie fanden Sie das Video denn an und für sich?
Ja, ich finde, Rezo hat das sehr gut recherchiert. Als ich das zum ersten Mal angeschaut habe, das Video, da war mein erster Eindruck, wow, der bringt die Sachen wirklich auf den Punkt. Natürlich anders formuliert, als wir das als Wissenschaftler tun würden. Aber der hat die Essenz des Problems erfasst.
Und das braucht es ja offensichtlich einfach auch nochmal, um so einen Diskurs vielleicht ja anzuschieben. Die Fridays for Future Aktivisten, die haben ihre eigenen Forderungen und ich würde ganz gerne auch nochmal darauf eingehen, wie Sie diese einzelnen Forderungen finden. Eine der Kernforderungen von diesen Fridays for Future Aktivisten ist ja der Kohleausstieg bis 2030. Die Bundesregierung hatte sich ja bis jetzt ein späteres Ausstiegsdatum gewünscht. Glauben Sie auch, dass es besser ist, diesen Kohleausstieg tatsächlich nochmal viel, viel früher vorzuziehen, als eben jetzt die Parteien sich das bis jetzt so vorgestellt haben?
Naja, ich glaube vor allem, dass das notwendig ist, wenn wir das Pariser Abkommen ernst nehmen. Denn in dem Pariser Abkommen hat Deutschland sich verpflichtet, zu dem Ziel, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad zu stoppen und Anstrengungen zu unternehmen, sie sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und ich habe einmal durchgerechnet, wie viel wir noch emittieren dürften, wenn wir uns allein auf Pro-Kopf-Basis nach unserem Anteil der Weltbevölkerung noch Emissionsrechte zubilligen. Und da kommt man auf ein Restbudget von etwa 7 Gigatonnen für Deutschland. Und wenn wir das einhalten wollen und ab heute linear die Emissionen auf Null runterfahren, dann müssten sie 2035 auf Null sein, um dieses Budget einzuhalten. Mhm. Und da sieht man schon, da kann man nicht 2038 erst aufhören mit Kohle verbrennen.
Die Wissenschaftler haben sich hinter die jungen Menschen gestellt, hinter die Demonstranten, hinter Rezo. Ist das aus Ihrer Sicht der Druck, den die Politik nun braucht, damit sich etwas in der Klimapolitik verändert?
Ja, das glaube ich schon. Und zwar, weil nicht nur die jungen Menschen auf der Straße sind, sondern weil sie die richtigen Argumente auch haben. Deswegen hat ja auch die CDU so viel Schwierigkeiten gehabt, auf das Rezo-Video zu antworten, weil der Mann einfach recht hat. Und das genauso gilt für die Fridays for Future. Ich bin erstaunt, ehrlich gesagt, bei meinen Diskussionen auch mit Politikern, die ich gehabt habe. Die sagen alle, wir stehen voll hinter dem Pariser Abkommen. Aber wenn man da mal genauer nachfragt, wisst ihr eigentlich, bis wann wir dann auf Null Emissionen sein müssen, dann stelle ich fest, das haben die sich gar nicht so genau überlegt, wie schnell man eigentlich die Emissionen reduzieren muss und was für ein Emissionsbudget Deutschland dann noch zur Verfügung hat. Und das ist jetzt so knapp, weil Jahrzehnte verschlafen worden sind. Das ist also die Schuld der Politiker, die bisher das Klimaproblem nicht ernst genommen haben. Die sind hauptverantwortlich dafür, dass es jetzt eben so schnell gehen muss.
Hat Sie das eigentlich überrascht, dass sich diese junge Generation auch so stark einsetzt für den Klimawandel?
Ja, also mich hat das schon überrascht. Ich hatte das nicht vorhersagen können, dass jetzt die junge Generation in Massen hier dann für das Thema auf die Straße geht, sondern ich war eigentlich viele Jahre davor überrascht, dass es diese wachsende Kluft gibt, diesen Widerspruch zwischen dem, was Deutschland auf internationalem Parkett bei den Klimaverhandlungen und so weiter sagt und dem, was wir hier eigentlich tun. Und ich habe eher gedacht, wo sind eigentlich die Medien? Warum fragt nicht jeder Journalist, wenn er mit einem Regierungspolitiker redet, was macht er denn jetzt, um das Pariser Abkommen einzuhalten? Wo sind die hinreichend schnellen Emissionsreduktionen? Die Medien haben das nicht gepusht und gefragt, aber dann kamen die Schüler und haben ihren Finger genau auf diese Wunde gelegt, weil die es offenbar gemerkt haben, dass hier Anspruch und Realität weit, weit auseinanderklaffen in der Klimapolitik.
Stefan Ramsdorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung stellt sich hinter die Forderungen von Fridays for Future. Danke für das Gespräch. Und wie die Politik auf diese Forderungen eingeht, das möchte ich jetzt als Einschätzung von unserem Hauptstadtkorrespondenten in Berlin wissen, Marcel Heberlein. Hast du denn den Eindruck, dass das angekommen ist bei den Politikern, dass die das Gefühl haben, dass sie jetzt eigentlich etwas ändern müssten, gerade eben nach den Ergebnissen auch der Europawahl?
Ja, das ist schon mein Eindruck. Also zumindest nach außen hin, auch gleich nach den Europawahlen, hat das ja jeder Politiker, jede Politikerin von SPD und Union gesagt. Oha, da haben wir eine Leerstelle, da müssen wir mehr tun. Selbst Armin Laschet zum Beispiel aus NRW hat ja so getan, als wenn das Klimathema jetzt ganz neu auf der Agenda ist, er vorher nie davon gehört hatte und jetzt dringend aber mal was passieren muss. Also ich glaube schon, dass die beiden Parteien da jetzt in, oder die drei Parteien vielmehr, CDU, CSU und SPD, da jetzt in die Spur gehen wollen, weil sie eben auch sehen, dass ihnen da möglicherweise eine ganze Generation von jungen Wählerinnen und Wählern wegbricht sonst.
Es gab ja dann auch Maßnahmen. Angela Merkel hat zum Beispiel dieses Klimaschutzkabinett ins Leben gerufen. Und da sollten Lösungen herbeigeführt werden. Kann man da nicht eben diese Erkenntnisse nochmal einarbeiten, jetzt eben gerade aus diesen EU-Wahlen? Thema ist ja da unter anderem nochmal Kohleausstieg und vor allem die CO2-Steuer.
Ja, auf jeden Fall. Also das Klimaschutzkabinett hat jetzt zweimal getagt. Das erste Mal im Prinzip nur Hallo gesagt, das zweite Mal jetzt wirklich angefangen zu arbeiten. Da hat jedes Ministerium auf den Tisch gelegt, was aus deren Sicht wichtig ist, um die Klimaschutzziele für 2030 immerhin einzuhalten. 2020, die Ziele sind ja schon gar nicht mehr zu halten. Und da haben jetzt alle Vorschläge gemacht. Ob die dann aber ausreichen und wie die genau gerechnet sind, da sollen jetzt Experten lieber nochmal genau drauf schauen. Wenn man sich zum Beispiel ansieht, was das Verkehrsministerium so vorgeschlagen hat, Herr Scheuer von der CSU, da geht es vor allem um Förderung. Also zum Beispiel, der Staat soll mehr fördern, dass man, wenn man sich ein E-Auto anschafft, dann soll er eben noch mehr Geld drauflegen. Das klingt erstmal ganz nett, damit ist aber vielleicht dem Klima nicht so richtig geholfen, weil es am Ende eben relativ wenig bringt und die Einsparungsziele, die damit verbunden sind, sind wahrscheinlich auch sehr unrealistisch. Eine andere Sache ist die Frage, ob man CO2 in allen Bereichen der Gesellschaft einen Preis gibt. Ja, das wollen Union und SPD auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie kommt man dahin? Möchte man eine CO2-Steuer, so wie die SPD das will, dann legt der Staat den Preis fest für CO2 oder will man mehr Emissionshandel? Also das hieße, dass der Markt den Preis festlegt, wie das in manchen Bereichen der Gesellschaft, der Wirtschaft schon ist, bei Kraftwerken zum Beispiel. Das könnte man ausweiten auf Verkehr und Gebäude. Das will die Union eben diesen Emissionshandel ausweiten, europaweit. Da gibt es jetzt Gutachten, die in Auftrag gegeben sind und zur nächsten Klimakabinettssitzung Mitte Juli soll das dann eben besprochen werden, was man sich da jeweils so selber erzählt hat und was die Gutachter sagen. Und dann wird es bis September dauern, bis da wirklich Entscheidungen fallen.
Nachvollziehbar ja auch vielleicht, dass für viele junge Menschen das wieder sehr, sehr lange dauert. Man hat das ja sehr gesehen, Fridays for Future, das Video von Rezo, die vielen, vielen jungen Leute haben das Thema jetzt nochmal wirklich auf die Agenda gebracht, drängen auch auf Lösungen und sagen auch im Prinzip, wir wollen dieses Jahr nochmal Ergebnisse sehen. Nun muss man auch auf der anderen Seite sagen, die jungen Menschen sind ja in der Minderzahl, was die Wählerstimmen angeht. Die Wähler von vor allem der Union sind eher älter und trotzdem möchte man die Jugend nicht verprellen. In welchem Konflikt steht denn die CDU, CSU vor allem da?
Naja, also man möchte ja weiterhin Volkspartei sein aus CDU und CSU-Sicht und das kann man eben nur, wenn man alle gesellschaftlichen Bereiche auch irgendwie mitnimmt. Und da hat man jetzt gesehen bei den letzten Europawahlen, dass die Grünen da ganz klar das Rennen gemacht haben. Danach kam lange nichts bei den jüngeren Wählerinnen und Wählern und dann irgendwann CDU und CSU bei ungefähr 13%. Die Grünen lagen über 30% in dieser Wählerschicht. Also da hat man richtig viel Hausaufgaben zu machen, um die wieder an sich zu gewinnen, für sich zu gewinnen, wenn das überhaupt geht. Auf der anderen Seite will man aber eben auch konservative Wählerinnen und Wähler wieder mehr für sich gewinnen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also ein klares wirtschaftspolitisches Profil auch haben. Deswegen Belastungen am liebsten vermeiden für Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch für die Wirtschaft. Und das ist der Zwiespalt, in dem man sich da befindet. Und ein Zwiespalt, in dem sich sowohl die SPD als auch die Union befinden, ist natürlich, kann man denn mit diesem Thema Klimaschutz wirklich was gewinnen aus deren Sicht? Man kann auch das Argument machen, dass es am Ende an der Wahlurne sowieso nur den Grünen hilft, wenn man das auf die Agenda setzt, weil die am Ende eben immer grüner sind als man selbst, egal wie sehr man sich bemüht. Allerdings könnte man das Gegenargument machen, dass es Angela Merkel zumindest in der Vergangenheit immer wieder gelungen ist, Themen zumindest zu töten, was Wahlkämpfe angeht. Und das könnte ja zumindest ein Argument sein, um da mehr zu tun, um quasi den Grünen den Stachel zu nehmen, mit dem sie die ganze Zeit die anderen Parteien so vor sich hertreiben. Bei der CDU-CSU ist halt auch die große Frage, auf der einen Seite will man konservative Wählerinnen und Wähler nicht verprellen, auf der anderen Seite eben die junge Generation nicht verlieren. Und was kommt am Ende dabei raus? Also die Union arbeitet jetzt an einem eigenen Konzept zum Thema Klimaschutz. Man will den Grünen nicht einfach nur hinterherrennen und das sagen, was die auch sagen. Aber wie sieht das dann konkret aus? Also bisher sind die Vorschläge, die man aus unionsgeführten Ministerien hört, vor allem Vorschläge, mehr zu fördern, also E-Autos im Bereich Verkehr zum Beispiel oder auch die Gebäudesanierung, sagt Herr Seehofer im Innenministerium, die soll man in Zukunft von der Steuer absetzen können. Das klingt erstmal alles super, damit tut man keinem weh, aber geht es klimatechnisch wirklich ohne Auflagen, ohne neue Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger? Hilft das alles wirklich was? Das muss man jetzt eben mal durchrechnen und das Finanzministerium muss am Ende natürlich auch durchrechnen, wer soll das alles bezahlen? Weil in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten Jahren war man natürlich in der Regierung in der glücklichen Lage, viel Geld verteilen zu können. Das geht jetzt ein bisschen zu Ende. Und wenn man Klimaschutz ernst nimmt, dann muss irgendwo das Geld dafür auch eben auch herkommen. Und dann muss man an anderen Stellen sparen. Also das wird noch eine spannende Debatte bis zum Jahresende, wie man dann die Milliarden, um die es da geht, überhaupt zusammenbekommen will, um zum Beispiel E-Autos zu fördern.
Die SPD befindet sich ja jetzt in einer tiefen Krise, von der Führung her natürlich, aber auch von den Themen her. Ist das aus seiner Sicht absehbar, dass Sie sich da vielleicht nochmal neu orientieren, auch was das Thema Klimaschutz angeht, weil zum Beispiel Katharina Barley ja auch ganz klar gesagt hat, wir haben anscheinend keine Antworten gefunden. Die Menschen haben die zumindest bei uns nicht gesehen. Vielleicht hätten wir die besser kommunizieren müssen. Aber ist das ein Thema, wo du glaubst, dass die SPD dann jetzt nochmal drauf geht?
Ja, das tut sie auf jeden Fall. Also wenn man sich die Umweltministerin anschaut, Frau Schulze, die macht da Druck. Die sagt bei jeder Gelegenheit, wo sie gefragt wird und auch wo sie nicht gefragt wird, aus ihrer Sicht muss das alles viel schneller gehen beim Klimaschutz. Das ist natürlich auch schön, wenn man sich da hinstellen kann und die anderen erstmal dran sind. Andererseits hat sie eben schon was vorgelegt. Sie hat gesagt, es braucht ein Rahmengesetz beim Thema Klimaschutz. Also jedes Ministerium, das was mit Klimaschutz zu tun hat, muss Ziele vorlegen, wie eben in dem eigenen Bereich CO2 gesenkt werden soll und sich dann auch verpflichten, die einzuhalten. Und wenn nicht, dann gibt es Geldstrafen für das einzelne Ministerium. Also dann geht das vom Etat ab. Das will die Union auf keinen Fall. Das ist was, wo die SPD so ein bisschen einen Trumpf in der Hand hat mit dieser doch recht harten Haltung. Und auf der anderen Seite will die SPD sich auch profilieren als die Partei, die Klimaschutz macht, aber gleichzeitig sozial verträglich. Und das könnte natürlich auch eine Abgrenzung zu den Grünen sein, die in ihren Forderungen manchmal radikaler rüberkommen und dann für den einen oder anderen vielleicht auch signalisieren, oh Gott, jetzt geht's mir ans Geld und die Politik schert sich gar nicht drum, ob ich jetzt mehr bezahlen muss als Pendlerin und Pendler oder wenn mein Haus nicht gedämmt ist und ich da jetzt nachbessern muss und zum Beispiel die Energiepreise höher werden, also wenn ich mit Erdgas oder Erdöl zu Hause heize, dann wird's alles viel, viel teurer für mich. Da könnte die SPD schon punkten als die Partei, die die Interessen der gerade Menschen mit weniger Geld auch im Fokus haben.
Jetzt denkt man natürlich schon wieder fast in Koalitionsgruppierungen. Wer passt da eigentlich mit wem zusammen in diesen Vorstellungen? Weil wir stecken ja tatsächlich einfach wieder mal in so einer Krise drin, ausgelöst jetzt gerade von der SPD und deren Schwierigkeiten jetzt eben, nachdem Nahles ihren Rücktritt verkündet hat. Könnte man fast so weit gehen, dass man sagen könnte, das Thema Klimakrise hat auch jetzt in Deutschland so eine Art Koalitionskrise ausgelöst?
Also wenn man sich die letzte Europawahl anschaut, dann war das Thema Klima eins der wichtigsten, sogar das wichtigste Thema für Wählerinnen und Wähler. Soziale Gerechtigkeit hat auch noch eine große Rolle gespielt bei der Wahlentscheidung. Aber ja, in den letzten Monaten, das liest man ja auch Land auf Land ab in den Zeitungen und auch wir berichten die ganze Zeit darüber. Das macht natürlich was mit den Leuten, die das hören. Je öfter wir darüber reden über Monate, desto mehr haben die Leute das Gefühl, das ist jetzt dringend wichtig. Und das muss natürlich auch Parteien zu denken geben. Die SPD, glaube ich, hat einige Probleme. Da ist der Klimaschutz nur eins davon. In den letzten Jahren hat die SPD das Thema eben für sich überhaupt nicht reklamiert, sondern ist eigentlich eher so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben. Wenn man sich die Äußerungen von Frau Nahles zum Beispiel anschaut, noch vor wenigen Monaten, dann hatte man das Gefühl, Klimaschutz, das ist eher so ein bisschen Stiefkind der SPD. Und wenn da ein Umdenken einsetzen würde, glaube ich, dann wäre die Abstoßungsreaktion bei vielen, gerade jüngeren Wählerinnen und Wählern zur SPD vielleicht nicht so groß. groß, ob man damit am Ende Wähler gewinnen kann und quasi grüner ist als die Grünen. Ich glaube, das ist für die SPD schwer möglich. Da gibt es andere Bereiche, mit denen man da irgendwie wieder nach vorne kommen kann.
Vielen Dank an Marcel Heberlein aus Berlin. Das Thema Klimaschutz hat gerade wieder einen großen Platz eingenommen in der deutschen Bundespolitik. Aber ob der Klimaschutz auch in der Umsetzung an erster Stelle steht, das ist noch unklar. Vor allem die Arbeit des Klimakabinetts wird in den kommenden Wochen und Monaten zeigen müssen, ob die Politik verstanden hat, was die Menschen, vor allem die jungen Menschen, umtreibt. Oder ob es am Ende dann doch heißt:
Nach uns die Sintflut, nach uns die Sintflut, was hinterher kommt, ist uns egal. Wir leben heute und schließlich leben wir nur einmal.
Das war HR Infopolitik mit Katharina Wilhelm. Die Sendung finden Sie zum Abonnieren und Nachhören auf hrinforadio.de.
Nach uns die Sintflut, was hinterher kommt, ist uns egal.